Listen.
Sind eben auch die Punkte der Psychologie und des Sozialen. Das heißt eben, dass man eben erkannt hat, dass vor allem eben unser Nervensystem und unser Hormon- und Immunsystem eben ein interaktives System sind und eben nicht getrennt sind. Heißt, wir haben über die sogenannte HPA-Achse im Gehirn, also Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrindenachse, eben ein interaktives System von Gehirn und dem Rest des Körpers, das eben gewisse physiologische Vorgänge eben beeinflussen kann.
Moin Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung. Und diesmal haben wir wieder einen vertrauten alten Gast auf der anderen Seite entsprechend. Der Frederik ist wieder da. Er war ja schon mal im Podcast zu Gast, Episode 25, roundabout, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall freue ich mich, dass er sich wieder die Zeit genommen hat. Der Gute ist ganz leicht angeschlagen. Wir mussten den Termin auch schon kurzzeitig verschieben, aber er ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Auf dem Weg der Besserung ist auch so ein bisschen etwas, worüber wir heute reden möchten. Aber für die, die Frederik noch nicht kennen sollten unter Umständen. Also Frederik ist erfolgreicher GmbF-Athlet. Ob er im Moment noch seinen Master in Sports und Exercise Science macht, weiß ich gar nicht, ob er das vielleicht schon komplettiert hat. Und zugleich ist er natürlich noch sehr erfolgreicher Coach mit seinen Athleten bei AP Methods. Und Frederik, herzlich willkommen once again. Und ich bin gespannt, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe oder ob sich was geändert hat seit dem letzten Podcast.
Ja, hi Arne, danke erstmal wieder für die Einladung. Wie du schon meintest, haben wir den Podcast-Termin verschoben, weil ich ein bisschen angeschlagen war und den Zuhörern das nicht zumuten wollte, dass ich alle paar Sekunden meine Nase eben nach oben ziehe, was dann vermutlich auch nicht so schön ist anzuhören. Um gleich auf dein Intro noch mal kurz zu kommen, also ich studiere noch meinen Master, ich habe hier letztes Jahr meinen Bachelor gemacht in Gesundheitswissenschaft und mache gerade meinen Master in Sport and Exercise Science. Das ist eigentlich so.
Ah, okay, ich hatte gedacht, den hättest du vielleicht gerade komplettiert, ich meine, das hätte das gesehen, aber es war wahrscheinlich der Bachelor, den du dann...
Genau, das war letztes Jahr. Okay. Ich habe, vielleicht kommst du darauf, ich hab das, glaube ich, aus meiner Bio rausgenommen. Einfach nicht aus einem gewissen Grund, sondern einfach, weil ich nichts reinschreiben wollte, was ich nicht bin oder wie auch immer. Aber ich studiere tatsächlich noch, ja.
Du willst das auch komplettieren, ganz
ja,
sicher.
Ja, auf jeden Fall. Der Plan.
Ja, cool. Also, freut mich enorm, dass du wieder da bist. Wir hatten ja off-air schon eben ein bisschen geschnackt. Ich hatte dich ja so ein bisschen ausgefragt, was ich halt sehr, sehr interessant fand und für die Leute, die dich kennen, vielleicht auch interessant, dass du jetzt selbst auch mit einem Coach zusammenarbeitest. Vielleicht magst du da vorab ganz kurz ein Intro oder ein kurzes Bild geben, was da gerade so passiert ist in den letzten Wochen.
Ja, also ich habe persönlich einfach für mich gemerkt in den letzten Monaten, dass vor allem aufgrund dessen, dass ich mittlerweile mit relativ vielen Sportlern eben zusammenarbeite neben meinem Studium, dass ich eben nicht mehr viel Energie und Zeit in mein eigenes Programming gesteckt habe und da einfach auch nicht mehr wirklich die Motivation hatte, mich zusammenzuraufen und am Ende vom Tag da eben das Ganze noch zu evaluieren und anzupassen, sondern wie wir auch gerade besprochen hatten, war das dann eben eher so, dass ich einfach wiederholt habe über mehrere Monate, ohne wirklich Anpassungen zu treffen, die vielleicht sinnvoll gewesen wären. Und da habe ich halt irgendwann für mich gemerkt, okay, eventuell macht das vielleicht auch für mich Sinn, weil ich mich eben auch sportlich weiterentwickeln möchte, dass ich das Ganze eben in eine andere Hand gebe. Und dementsprechend bin ich dann zu dem Schluss gekommen, dass ich mich gerne coachen lassen würde und bin in dem Zuge dann auf Brian Miner gekommen, mit dem ich jetzt seit knapp 3 Monaten zusammenarbeite. Mit dem war ich davor schon ein bisschen in Austausch. Und das aktive Programming gestaltet er für mich jetzt sozusagen seit Anfang des Jahres. Also vielleicht kennt der ein oder andere den, das ist eben ein Athlet aus dem amerikanischen Raum, der eben selbst Natural Pro Bodybuilder ist und auch erfolgreicher Powerlifter. Und ja, von dem ich insgesamt von der Arbeitsweise sehr angetan bin und bisher auch sehr zufrieden bin. Ja.
Hört sich gut an. Also ich war ganz überrascht. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal in deiner Story gesehen. Und habe aber, mein erster Gedanke war gleich, das passte für mich super zusammen. Also es war sofort so irgendwie so, ja, macht sofort Sinn. So vom Trainingsstil, vielleicht von dem, was man von euch beiden so gesehen hat in der Vergangenheit, ist das gleich so, hat gleich so ein Match gemacht bei mir im Kopf und dachte so, ja cool, da kommt bestimmt was Cooles bei raus. Ja, und das Interessante ist halt, dass du halt auch gesagt hast, hast du dir lange Gedanken gemacht? Also ein kurzer Gedankengang bei mir war natürlich auch so, ja, du bist ja nun selber Coach, hast selbst viele Erfahrungswerte, damit gezögert, selbst ein Coaching in Anspruch zu nehmen, oder war das gar kein Gedanke, sondern einfach nur eine Frage, wer, wie und was?
Nee, also ich habe schon relativ lange eigentlich mit dem Gedanken gespielt, einfach das Ganze aus der Hand zu geben. Für mich war dann natürlich immer nur die Frage, an wen gebe ich sozusagen mein Programming in die Hand. Und es gibt natürlich sehr, sehr viele gute Coaches. Also ich bin auf keinen Fall der Auffassung, dass Brian Miner jetzt der Einzige ist, dem ich mein Zeug anvertrauen würde. Für mich war es eben nur wichtig, da ich eben selbst in dem Bereich sozusagen tätig bin und eben selbst eine gewisse Sicht der Dinge habe, dass eben das Ganze nicht zu weit von meinen Erwartungen abdriftet. Wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich sehr offen bin für neue Sachen, wenn sie eben auch für mich sinnvoll erscheinen. Und wenn ich mich selbst auch als Athlet beschreiben würde oder als Coachling, wie auch immer, haben wir auch gerade besprochen, bin ich selbst niemand, vor allem jetzt in der Situation, der sagt, okay, ich möchte das aber so und so machen, was völlig in Ordnung ist, weil jeder hat natürlich auch seine Auffassung oder hat gewisse Erwartungen. Aber für mich ist das einfach mehr so eine Sache, dass ich das Ganze jetzt aus der Hand geben kann, dem Brian da auch vertraue, weil er eben auch ähnliche Ansichten hat. Er macht schon Dinge anders als ich, was absolut in Ordnung ist, was ich jetzt eben auch in meinem Training sozusagen anders mache, als ich es vielleicht coachen würde oder als ich programmen würde, was keine große Differenz ist, aber was für mich auch völlig in Ordnung ist, weil ich natürlich auch von ihm in gewisser Art und Weise auch lernen kann, weil er natürlich auch nochmal deutlich erfahrener ist als Athlet und auch als Coach. Und ja, insgesamt ist es eben keine Entscheidung, wo ich wirklich zögern muss, weil ich einfach weiß, dass in diesem Sport, dass es nicht darauf ankommt, wie genau mein Programming jetzt aussieht, sondern dass einfach gewisse Messgrößen beachtet werden und gewisse Variablen sich eben über die Zeit verändern. Und da kann man sich, denke ich, bei vielen Coaches sicher sein mittlerweile, dass diese Messgrößen beachtet werden.
Ja, interessant. Also ist halt auch so ziemlich ähnlich wie bei mir halt gewesen. Man sucht sich natürlich prinzipiell jemanden, wo das am meisten resoniert, ne? So, also sozusagen von dem, was sowieso schon so gemacht wird, was man für Eindrücke hat. Am Ende des Tages ist es aber natürlich trotzdem wertvoll, natürlich, wenn man sowieso eigentlich fast das Gleiche machen würde, ne? Dann bräuchte man ja eigentlich keinen Coach. Das Coaching drumherum ist eigentlich aber das ja auch mit das Wichtigste. Aber wir haben ja auch schon gesagt, wir sind wahrscheinlich so die Klienten, die am einfachsten sind, weil wir einfach das Programming verfolgen. Und wenn mal eine Variable ja uns entsprechend nicht logisch erscheint, dann fragen wir vielleicht mal kurz nach. Aber es ist halt relativ einfach. Wir wollen einfach nur ein bisschen Guidance in da, ne? Und da den Kopf frei haben.
Und was man da auch vielleicht noch einhaken könnte, von außen erscheint das vielleicht auch immer für viele, dass eben ein Coaching generell einfach eine Sache der Wissensvermittlung ist, was aber nur bis zu einem gewissen Punkt eben stimmt. Also es geht auch vor allem viel darum, dass man eben die Person in die richtige Richtung leitet, vor gewissen Entscheidungen vielleicht auch bewahrt. Und wenn man sich das Ganze auch eben auf kompetitiver Sicht ansieht, muss man natürlich sagen, dass zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding nicht einfach nur ein das Abarbeiten von einem strikten Plan ist, in gewisser Art und Weise natürlich schon, aber es ist eben auch eine große psychische Komponente, wo es dann auch irgendwann schwer ist, vielleicht rationale Entscheidungen für sich selbst zu treffen, obwohl man das auch vermutlich für andere machen könnte. Und ich glaube halt auch, egal wie fortgeschritten man ist, man sieht es ja auch zum Beispiel im amerikanischen Raum, so jemand wie Eric Helms oder ja auch andere Leute, die eben eine gewisse Autorität haben in dem Bereich, holen sich auch in so einer Phase eben Input von anderen Leuten. Und dementsprechend hat das eben auch ganz andere Vorteile, die man aus so einem Coaching mitziehen kann. Es ist halt oft noch so der Eindruck von vielen Leuten, dass der Breiteste ist, um es mal so plakativ zu sagen, auch der am meisten weiß und die besten Entscheidungen treffen kann. Ja, aber das ist halt einfach nur eine Feststellung, die in den wenigsten Fällen vermutlich zutrifft. Also es ist natürlich, man kann natürlich nicht sagen, der Breiteste hat keine Ahnung und der Dünnste hat die meiste Ahnung, aber es ist eben keine Sache, die andere bedingt letztendlich. Mhm. Und dementsprechend muss man halt auch beachten, dass eben diese psychische Komponente oder einfach diese Wegweisung enorm wichtig ist, vor allem wenn man auch gewisse Erwartungen an sich selbst hat.
Mhm. Exakt. Also auch etwas, wofür dieser Podcast auch steht mit The Art of, also den empathischen Teil, der in der Kommunikation zwischen Coach und entsprechenden Klienten halt immer so ein bisschen mitschwingt und dem man als Coach im besten Falle auch irgendwann natürlich ein Gefühl für kriegt, wie tickt der Mensch, was für Denkmuster hat er, wie könnte das gemeint sein, entsprechend dieser Satz, diese Zeile dazwischen so ein bisschen lesen. Das kann enorm kraftvoll sein, um ja dieses Leitende halt entsprechend auch Richtung Ziel zu bringen. Und genau, um das einmal abzuschließen, was ich dazu noch sagen wollte, ist halt, dass ich dadurch, dass ich jetzt selbst sozusagen in der Klientensituation bin, habe ich sozusagen als Coach nochmal die Perspektive gewonnen von der anderen Seite. Und das hat mir enorm nochmal geholfen, mich noch besser in den Klienten reinfühlen zu können, weil das vorher hatte ich das halt nicht. Ne? Vorher hat man sich das halt so versucht vorzustellen, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man selbst ein Check-in macht, wenn man selbst wöchentlich nochmal evaluiert, welche Daten, wie kommuniziere ich das Ganze. Ja, und ist halt auch nochmal sozusagen ein Layer mehr, den man als Coach entsprechend hat. Von daher, wenn ihr entsprechend Coach seid oder Personal Trainer seid und damit hadert und überlegt, euch selbst nochmal Guidance zu holen, zögert da nicht aus falschen Gründen unter Umständen. Ne? Gut, Frederik, dann, das war so ein bisschen jetzt so die sportliche, da wo du jetzt so ein bisschen entsprechend auch Coaching-mäßig jetzt betreut bist. Dann wäre es vielleicht ein ganz cooler Übergang zu unserem Thema, nochmal so ein bisschen vielleicht so die letzten Monate aus rein sportlicher Sicht bei dir wiederzugeben. Ne? Du bist ja jetzt nicht in ganz normalen Umständen gewesen in den letzten Monaten. Was war los sozusagen?
Ja, genau. Also ich wurde vor 13 Wochen an der Hüfte operiert und zwar habe ich ein beidseitiges Hüftimpingement. Da gibt es eben verschiedene Arten. Sogenannte CAM und das sogenannte Pincer Impingement, beziehungsweise auch Mischformen dazwischen. Und bei mir war es eben so, dass sich eben auf beiden Köpfen des Oberschenkelknochens zusätzlicher Knochen gebildet hat, der sich eben bei Bewegung eben an die Hüftpfanne bewegt hat und dadurch eben irgendwann Schmerzen verursacht hat. Und die Strukturen waren auch so ein bisschen beschädigt schon. Genau, also da gibt es verschiedene Arten. Bei mir war es eben, dass der Hüftkopf zusätzlichen Knochen aufgewiesen hat. Es gibt eben noch die Art, dass die Hüftpfanne vergrößert ist und dadurch eben der Hüftknochen früher an die Hüftpfanne kommt. Da habe ich eben natürlich auch längere Zeit versucht, eben mit konservativen Maßnahmen, wie zum Beispiel Physiotherapie vor allem, dem entgegenzuwirken, dass vielleicht einfach diese Mechanik in der Hüfte besser funktioniert, was eben nicht geklappt hat auf der rechten Seite. Also ich habe vor allem ab einer bestimmten Hüftflexion und Rotationsbewegungen in der Hüfte eben relativ starke Schmerzen gehabt. Und da ist man dann irgendwann drauf gekommen, dass mit einem MRT, dass dieser Knochen eben da ist und dafür verantwortlich ist. Also davor gab es auch die Vorahnung, dass es vielleicht wieder ein Leistenbruch sein könnte, was ich zweimal hatte in meiner Fußballzeit. Da hat tatsächlich auch ein Arzt mir nochmal einen Leistenbruch diagnostiziert, was im Nachhinein sich eben als leider als falsch kristallisiert hat. Und genau, also dieses Hüftimpingement wurde dann bei mir operiert. Man musste auch ganz klar sagen, dass die OP kein hundertprozentiges Ticket in die volle Funktionsfähigkeit danach ist, sondern wenn man sich da die Evidenz dazu anschaut, dass das schon fast eher, ja, je nach Review eben eine 50-50-Geschichte, ob man zu voller Funktionsfähigkeit zurückkehrt. Das hat mir, also ich hatte auch das Glück, dass ich einen Sportmediziner hatte, der mir das auch so erklärt hat, also der nicht gesagt hat, wir machen die OP und dann bist du wieder super fit und beugst gleich 200 Kilo, wie auch immer, sondern er hat gesagt, es könnte sein, dass es hilft, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass sie halt nie wieder in eine tiefe Beuge mit Gewicht eben kommen können. Muss nicht sein, besteht aber, es besteht die Möglichkeit. Und ich habe halt für mich entschieden, dass ich den Weg der OP eben gehen möchte, weil mir das Ganze eben wichtig ist, weil ich den Sport einfach gerne mache, also Krafttraining an sich und eben auch die Kniebeuge. Genau, das war eben vor 13 Wochen. Mittlerweile bin ich fast uneingeschränkt im Training, würde ich sagen. Also ich habe auch wieder normale Kniebeugen in meinem Programming mit einer relativ geringen relativen Intensität. Also ich habe da jetzt gerade noch so eine AP6 durchgehend integriert. Geht einfach darum, wieder sich an das Bewegungsmuster zu gewöhnen, was bisher eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Also bisher bin ich relativ zufrieden, aber das ist eben nur meine subjektive Wahrnehmung von der ganzen Sache. Und ich kann natürlich nicht sagen, weil ich weiß, dass es mehr Leute gibt, die ein Hüftimpingement haben, kann man natürlich nicht sagen, macht die OP auf jeden Fall. Ich kann nur sagen, dass es bei mir ganz okay bisher eben gelaufen ist. Ja.
Okay, also das Ganze, ist das eine Geschichte, die entsprechend eigentlich schon, die genetisch quasi vorbestimmt war, wenn man halt entsprechend, kann man das so sagen, oder ist das eine Sache, die halt dann im Laufe des Lebens durch Bewegung auch entsprechend entsteht?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel, beziehungsweise auf jeden Fall in Anführungsstrichen, weil die Evidenz auch noch nicht zu 100% klar ist, aber man geht eben davon aus, dass es zum einen auf jeden Fall eine genetische Komponente ist, einfach wie meine Hüfte gebaut ist, also es trägt einfach viel dazu für bei, wie meine Hüftpfanne geneigt ist und so weiter, ob der Oberschenkelknochen, also der Hüftkopf und die Hüftpfanne in Kontakt kommen oder nicht, ab einer bestimmten Bewegung eben. Und dann dazu kommt eben noch diese repetitive Hüftbewegung, also zum Beispiel die Flexion, was man zum Beispiel auch in Spielsportarten hat, also im Fußball, wo ich auch früher schon Hüftprobleme hatte, bloß eben in einem anderen Bereich. Also da war es nicht das Impingement selbst. Also man kann vermutlich davon ausgehen, oder es gibt Evidenz, die eben zeigt, dass es vermutlich ein Zusammenspiel eben ist.
Ja. Also genau, das ist jetzt, wie gesagt, habe ich ja gesagt, so ein bisschen als Überleitung gedacht zu dem Thema Verletzung, entsprechend Trainingsausfall und dann eine Rehabilitation dieser Verletzung entsprechend. Und ich denke mal, relativ viele Zuhörer werden so ein bisschen mit ähnlichen, also jetzt, ob es nun die Hüfte ist, die Schulter ist, welches Gelenk auch immer ist, sicherlich schon mal mit Problemen in diesem Sport gekämpft haben, mit Schmerzen gekämpft haben, sich vielleicht mit vielen Ärzten auseinandergesetzt haben. Wie du es auch so schön gesagt hast, da ist so die einzige Empfehlung, ich gebe nicht viele, wenn ich mit Leuten im Personal Training zusammenarbeite, die fragen mich sehr oft, hast du eine Empfehlung für einen Orthopäden, für einen Physiotherapeuten? Da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig geworden, weil du kannst halt etwas empfehlen und 8 Leute sind super zufrieden und 2 davon schreien dann Gottes Willen, das war ganz schlimm. Aber wie du schon gesagt hast, jemand, der einen Sporthintergrund hat und der das im Kontext Sport und Bewegung sieht, ja, und in dem Maße sieht, dann fühlt man sich meistens immer besser aufgehoben als Athlet einfach, weil der Mensch wahrscheinlich eher versteht, warum man da ist und was man halt tut und vielleicht auch in Zukunft machen will. Aber um das Thema so ein bisschen vielleicht einzuleiten, du hast ja auch gesagt, du hast es eine Zeit lang versucht, konservativ zu behandeln sozusagen. Erklär doch mal, was damit sozusagen gemeint ist. Also viele würden wahrscheinlich gar nicht wissen, was mit konservativ unbedingt einhergeht, wenn man jetzt eine Verletzung hat, bevor man jetzt größere Maßnahmen eingeht.
Ja, also was ich grundsätzlich vielleicht noch da sagen muss, man könnte natürlich mir definitiv ankreiden, dass wir heute sozusagen über dieses Thema sprechen und ich sozusagen in Vergangenheit oder in naher Vergangenheit eben eine Verletzung hatte, dass das Ganze ein bisschen subjektiv behaftet ist. Da es schon ein bisschen her ist, würde ich behaupten, dass das so, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch dadurch, dass ich eine Reha jetzt durchgegangen bin, dass es irgendwo auch subjektiv sein könnte, aber ich versuche natürlich trotzdem so die Evidenz, die man eben aus gesundheits- und sportwissenschaftlicher Sicht weitergeben kann, eben möglichst neutral eben darzustellen, ohne irgendwelche Denkfehler reinzubringen. Also ich da nur, um den Spoiler zu geben, dass ich da versuche, eben meine eigene Erfahrung größtenteils eben rauszubringen, weil das eben nur meine eigenen Erfahrungen sind und die in einem Gesamtkontext nicht großartig relevant sind, um es mal so zu behaupten. Genau, um da auf deine Frage eben zurückzukommen. Konservativ bedeutet einfach nur, dass ich keinen Eingriff eben hatte, keinen operativen Eingriff bis dahin und eben versucht habe, durch zum Beispiel die Verbesserung der Innenrotation in der Hüfte und in den Kapseldehnungen etc. Diese Mechanik in der Hüfte zu verbessern, sodass eben dieser Hüftkopf nicht frühzeitig an die Pfanne kommt und eben diese Abnutzungserscheinungen erzeugt. Aber das hat sich dann eben irgendwann bei mir gezeigt, dass dieser Knochenzuwachs einfach so groß ist, dass ab einem gewissen Punkt eben dieses Impingement entsteht. Genau, und es ist natürlich auch so, was man in diesem Rahmen von dem Podcast machen kann, ist, dass man eben sozusagen Input gibt, wie man eben zum Beispiel den Wiedereinstieg gestaltet, wenn der Arzt das okay gegeben hat, wenn der Physio das okay gegeben hat und wie man vielleicht eben mit einem akuten Schmerz oder einer Verletzung eben im Training umgehen kann. Was die Reha eben selbst betrifft, da würde ich auch jedem Zuhörer so den Rat geben, würde ich mich immer an Spezialisten wenden. Also wie Arno auch schon gesagt hat, es ist natürlich immer schön, wenn man einen Sportmediziner eben zur Hand hat, der vielleicht das Ganze auch neutral angeht, weil man natürlich schon häufig die Erfahrung macht, dass wenn man sagt, okay, man ist im Bereich Kraftsport tätig, dann dass eben die Aussage kommt, okay, ja, da ist ja schon klar, dass sie sich verletzen. Aber wenn man sich dann mal die Statistiken anschaut von Verletzungen, liegt halt Kraftsport sehr, sehr weit unten. Vor allem, wenn es dann Richtung Bodybuilding geht, spricht man dann je nach Quelle eben von einer Verletzungsrate von 0,2 bei, ich müsste liegen, 1.000 bzw. 10.000 Trainingsstunden und bei, ich glaube, 1.000. Ich werd hier im Nachhinein nochmal die Quellen weiterleiten, dass die Leser sich da auch vielleicht näher informieren können und mir nicht einfach alles glauben, was ich vielleicht erzähle.
Findet ihr in den Shownotes,
genau. Was ich als Referenz verwende. Aber wenn man das eben vergleicht, eben Verletzungsrate sind so 0,2 bis 1, so ungefähr 1000 Trainingsstunden. Bei Basketball oder bei Spielsportarten geht es dann eher in die Richtung 10 oder 11. Und genau, aber es ist halt noch sehr oft vertreten, dass das Ganze nicht wirklich objektiv gesehen wird, kann natürlich auch andere Einflüsse haben. Aber man kann sich immer vorausschätzen, wenn man jemanden hat, der das eben relativ neutral sieht. Und das ist eben auch mein Rat. Also wenn grundsätzlich eben eine Verletzung eintritt, also eine körperliche Verwundung, würde ich immer erstmal einen Spezialisten aufsuchen, bevor man sich überlegt, was mache ich jetzt? Oder frage ich vielleicht in einem Facebook-Forum nach, was ich vielleicht habe, weil da können natürlich sehr wirre Antworten kommen, die einen vielleicht fehlleiten. Und ja, das wäre so also auf jeden Fall eine Sache, die ich immer verfolgen würde, dass man auf jeden Fall eben zuerst einen Spezialisten aufsucht, bevor man Anpassungen trifft, wenn wirklich eben eine Verletzung vorhanden ist.
Ja, also und vielleicht auch nochmal den Rat zu geben, selbst wenn man Spezialisten aufsucht, wenn man dann sogar den Luxus hat und die Möglichkeit hat, vielleicht sogar noch einen zweiten in der Stadt zu haben, vielleicht sogar nochmal eine zweite Meinung einholen, weil auch diese Experten natürlich auch je nach Tagesform oder je nachdem, was sie gerade vorher gemacht haben, also das ist halt auch eine rein anekdotische Erfahrung meinerseits mit vielen Klienten, die halt entsprechend zu verschiedenen Experten gegangen sind, was ich ja vorhin schon angemerkt habe. 7 von 10 waren super begeistert und 3 davon erzählen dann halt, na gut, der war an dem, den hat das gar nicht interessiert, was ich erzählt habe. Der hat gar nicht aufgenommen, was für einen Kontext ich ihm gegeben habe. Also mehrere Meinungen einholen, weil es geht halt um seine sportliche Laufbahn, um seinen Bewegungsapparat. Und das ist halt das, ja, das höchste Gut, unser Bewegungsapparat, was wir haben, den wir haben. Genau. Und wie du ja, was ich halt auch immer sagen würde, ist halt, dieser konservative Weg sollte natürlich immer der erste sein, den man als Maßnahme ausschöpfen sollte, bevor man entsprechend eine Operation irgendwie in Erwägung zieht. Ne? Das werden wahrscheinlich aber auch die meisten Mediziner so wiedergeben, hoffe ich. Also, dass man es probieren sollte mit den Möglichkeiten, die man hat. Genau. Jetzt sind wir sozusagen, du bist ja da sozusagen das Beispiel jetzt, was wir auch gesagt haben. Beispielhaft, jetzt ist ja der Fall eingetreten, dass du es halt konservativ halt nicht in den Griff bekommen hast und hast dich zu der OP entschieden. Und da kommt ja dann danach den meisten halt auch die klassische Rehabilitation in den Kopf mit wahrscheinlich auch wieder Richtung Physiotherapie etc. Was wurde dann gemacht? Was war so die typische Herangehensweise, die dir sozusagen angetragen wurde, was jetzt passiert nach der OP?
Mhm. Ja, also bei mir war das persönlich einfach, wie du gerade auch meintest, die Physiotherapie. Und ich habe auch ganz klar mit meinem Arzt eben davor besprochen, wie das Ganze eben danach vermutlich aussehen wird hinsichtlich Training, wann ich wieder einsteigen kann, was ich machen kann etc., ab wann ich eventuell wieder so voller Belastbarkeit zurückkehren kann. Aber das Hauptaugenmerk lag eben sozusagen erstmal auf Schonung, weil es ja eben eine akute Wunde war, eine OP-Wunde, und eben in Kombination mit Physiotherapie, die eben sozusagen von Zeit zu Zeit sozusagen intensiver wurde und wo ich halt immer mehr dann auch selbst gemacht habe in der Physiotherapie selbst. Also es ist von sozusagen manueller Behandlung eben zum aktiven Bewegen dann übergegangen, was auch grundsätzlich sehr gut ist. Also es muss natürlich alles immer abgeklärt sein in diesem Stadium, vor allem was die Reha angeht, wie ich vorhin schon meinte. Also ein Trainer an sich kann keine Reha vorgeben oder keinen Input für die Reha selbst geben, was eben dort körperlich gemacht wird, sollte der Trainer eben auch nicht. Aber es sollte, wie gesagt, mit dem behandelten Arzt und Physio eben gemacht werden. Aber es gibt eben noch andere Komponenten, auf die wir wahrscheinlich auch noch kommen werden, die man eben in so einem Rahmen selbst eben beeinflussen kann und dadurch eben auch eine positive Heilungsentwicklung letztendlich positiv beeinflussen kann, ja.
Also und das, was da jetzt sozusagen an Maßnahmen vorgenommen wurde, gab es da sozusagen einen zeitlichen Rahmen oder gewisse Stadien, die da sozusagen dir schon vorher dann mitgeteilt wurden oder also einfach mal sozusagen von der Kommunikation, ohne dass du jetzt explizit selber nachfragen musstest?
Ja, also wenn ich von eben meinem eigenen subjektiven Erleben eben wieder ausgehe, war es eben so, dass ich von Anfang an halt wirklich sehr interessiert war, wie das Ganze aussieht, was der Plan ist. Und dann hatte ich auch das Gefühl, dass ich halt viel Informationen bekommen habe und hatte eben selbst auch schon im Kopf, wie das Ganze aussieht. Und wichtig ist halt auch in dem Rahmen, was man vielleicht als Input eben generell geben kann, ist, dass man halt wirklich geduldig bleibt und auch eine gewisse Resilienz aufbaut für Rückschläge, weil es natürlich in so einem Stadium eben immer zu dem Punkt kommen kann, wo sich vielleicht die Gewebsheilung in einem besseren Zustand oder in einem fortgeschritteneren Zustand eben befindet, aber man vielleicht trotzdem wieder Schmerzen zum Beispiel hat. Aber dieser Schmerz muss eben nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass man die Struktur beschädigt hat, oder dass die Struktur nicht mehr heilt, sondern es kann auch einfach davon ausgehen, dass ich zum Beispiel in meinem dass sich in meiner Psyche was verändert hat, dass sich in meinem sozialen Umfeld was verändert hat und dadurch mein Nervensystem eben vielleicht etwas sensibler ist und darauf eben reagiert, dass es eine Gefahrensituation wahrnimmt und sozusagen Schmerz auslöst. Grundsätzlich sollte man eben bei Schmerz halt auch dann beachten, man sollte nie über Schmerz trainieren, also man sollte Schmerz durch Training nicht verschlechtern, ignorieren. Es hat auch dann nichts mit Beast Mode zu tun, sondern mehr mit Silly Mode, würde ich mal behaupten. Aber man sollte sich eben im Klaren sein, dass das in vielen Fällen eben keine Sache ist von heute auf morgen und dass der nächste Tag zwar immer Fortschritte mit sich bringen kann, aber dass es eben auch subjektiv wahrgenommene Rückschläge geben kann. Und da ist es halt eben besonders wichtig, dass man von seinem Gedankengang her positiv gegenüber der Rehabilitation eben eingestellt ist, weil es eben, worauf wir auch vermutlich noch gleich kommen können, eben noch andere Einflussgrößen gibt, was eben Gesundheit generell angeht, Schmerzempfinden und ja auch Wohlbefinden, was eben so eine Reha noch positiv beeinflussen kann, was eben von einem selbst ausgeht.
Mhm. Ja. Genau, da kommen wir jetzt, das ist quasi schon der Übergang zum nächsten Thema, was ich da gerne noch so ein bisschen mit einbringen würde an alle Coaches, die halt auch in dem Podcast gerne zuhören oder halt auch Trainer sind. Entsprechend ist es auch nicht selten aus meiner Erfahrung heraus, dass halt Klienten oftmals so ein bisschen die Rehabilitation oder die Physiotherapie oder die Krankengymnastik, was da nun entsprechend verschrieben wird, auch nicht sonderlich ernst nehmen, weil sie halt selbst so ein bisschen glauben zu wissen, dass das gar nicht so wichtig wäre oder dass sie das selbst in der Hand haben oder dass man das entsprechend jetzt wieder mit seinem Trainer auftrainieren könnte. Und da fand ich den Einwand von dir halt auch ganz wichtig, dass, da sind wir wieder bei dem Thema Scope of Practice, man sollte wirklich wissen, was man kann, was man tut und nur weil der Klient einem entsprechend entgegenbringt, dass er glaubt, das kannst du, heißt es nicht, dass du es kannst, ja, weil der Klient das auch selber sehr, sehr schwer einschätzen kann. Und da sollte man, wenn dann wirklich immer nur interdisziplinär mit entsprechend diesen Institutionen zusammenarbeiten, wenn überhaupt halt, ne? Also wenn man mit denen dann halt spricht und die halt entsprechend natürlich gewisse Rahmenbedingungen vorgeben, dann kann man das natürlich machen. Aber das ist so aus meiner Erfahrung raus, aus dem Personal Training, wenn man halt Klienten hat, mit denen man schon sehr, sehr lange intensiv zusammenarbeitet, haben die natürlich mehr Vertrauen zu einem selber als zu der entsprechenden neuen Person oder der neuen Maßnahme. Was aber nicht heißt, dass man da zu viel drauf geben sollte, dass man entsprechend wissen sollte, was man kann, nicht kann oder wo man entsprechend halt wirklich immer den Experten erstmal dran lassen sollte und wenn dann nur eine Absprache. Das wollte ich nochmal so ein bisschen wiedergeben. Genau, zu dem nächsten Thema oder was du schon so ein bisschen angesprochen hast. Das Vorige ist natürlich das, was die meisten dann halt irgendwie abarbeiten, machen und glauben, das ist halt alles, was sie tun können, was in ihrer eigenen Hand liegt oder was halt auch vielleicht aus deren Sicht vielleicht aus externer Hand kommt, dass sie es einfach nur durchführen müssen und dann muss man halt darauf hoffen, dass es halt möglichst schnell in einer Besserung resultiert, eine Besserung da vonstatten geht. Was hast du entsprechend wahrscheinlich auch aus Eigenantrieb entsprechend dir nochmal so ein bisschen angeeignet oder worüber hast du dich informiert, was man selbst noch in der Hand hat, um die Rehabilitation voranzutreiben?
Ja, grundsätzlich ist es einfach so, dass wenn man eben die Entwicklung in der Gesundheitswissenschaft insgesamt, was eben Schmerz betrifft, was Heilung betrifft, was eben Einfluss eben auf Rehabilitation insgesamt angeht, wenn man sich diese Entwicklung über die letzten Jahrzehnte anschaut, ist man eben von einem rein biomedizinischen Modell, das eben versucht, einfach Veränderungen am Bewegungsapparat zum Beispiel mit dem Gesundheitszustand zu verknüpfen oder beziehungsweise allein zu erklären, weggegangen. Und man ist eben mittlerweile auf dem Standpunkt, dass eben Gesundheit insgesamt durch ein biopsychosoziales Modell eben erklärt werden kann, dass eben diese Multidimensionalität der Gesundheit insgesamt eben aufgreift. Das bedeutet eben, wir haben natürlich schon biologische Faktoren, heißt wie ist meine Gewebsheilung, da trifft auch zum Beispiel, da wird auch der Punkt der Genetik zum Beispiel untergeordnet, auch der Punkt einfach zum Beispiel des Schlafs, wie der Schlaf eben meine Biologie verändern kann. Aber es sind eben auch die Punkte der Psychologie und des Sozialen. Das heißt eben, dass dass man eben erkannt hat, dass vor allem eben unser Nervensystem und unser Hormon- und Immunsystem eben ein interaktives System sind und eben nicht getrennt sind. Heißt, wir haben über die sogenannte HPA-Achse im Gehirn, also Hypothalamus, Hypophysen, Nebennierenrindenachse, eben ein interaktives System von Gehirn und dem Rest des Körpers, das eben gewisse physiologische Vorgänge eben beeinflussen kann. Und bei der psychologischen Komponente ist das zum Beispiel die Emotionen, meine Gedankengänge, ob ich eher feindselig bin in einer gewissen Phase, ob ich Angst habe, ob ich Stress habe. Und das sind eben alles Punkte, die eben meine Physiologie eben auch beeinflussen können. Heißt zum Beispiel, wenn ich wieder eine gewisse Belastung machen kann, die mit dem Arzt oder dem Physio eben abgeklärt ist, aber ich Angst vor dieser Belastung habe, kann es eben sein, dass ich meinem Nervensystem zum Beispiel signalisiere, dass ich mich in einer Gefahrensituation befinde und dadurch eben Schmerz entsteht, der eigentlich nichts mit dem Gewebe an sich zu tun hat, weil dadurch, dass wir mit dem Arzt und dem Physio abgeklärt haben, vielleicht gab es auch eine Bildgebung etc., das Gewebe ist abgeheilt, keine Problematik, aber es kann trotzdem sein, dass ich eben durch meine Emotionen, durch meine Gedankengänge etc. eben zum Beispiel Schmerz auslöse. Und das trifft zum Beispiel auch auf die Heilung selbst zu. Da gibt es zum Beispiel auch echt interessante Untersuchungen, zum Beispiel von einem Autor, von einer Studie, der Autor nennt sich Muracha oder Mudaka, ist immer schwierig, wenn man den Autor nicht kennt und nur liest, wie man den ausspricht. Ich denke, er wird es nicht hören, deswegen wird er sich nicht beleidigt fühlen. Auf jeden Fall ist es schon eine ältere Untersuchung, ich glaube aus 1998, und da wurde eben die Wundheilung einer Wunde im Mund bei Studenten beobachtet. Und zwar einmal während der Prüfungszeit und einmal während der Semesterferien. Und man hat eben gesehen, dass in dieser Prüfungszeit, wo mehr eben Stress auf die Person eingewirkt hat, was zum Beispiel auch sozial, aus meinem sozialen Umfeld geschehen kann, dass diese Wundheilung 40% länger gedauert hat als in den Semesterferien. Was eben gut aufzeigt, dass sich durch diese Interaktion des Nervensystems und des Hormonsystems eben auch letztendlich meine Wundheilung beeinflussen kann, sowohl positiv als auch negativ. Und dementsprechend kann man, denke ich, pauschal die Empfehlung geben, dass man, wenn man eine Reha eben angeht, dass man eben darauf achten sollte, oder wenn man zum Beispiel auch als Coach mit einem Klienten zusammenarbeitet, der eine Reha durchläuft, eben mit dem medizinischen Fachpersonal, dass man eben darauf achtet, okay, wie ist die Person überhaupt eingestellt gegenüber der Reha? Sieht die das Ganze eher als Perspektive, als positive Perspektive, dass es ihnen von Mal zu Mal besser gehen wird oder wie sie auch mit Rückschlägen umgehen? Oder ist die Person eher dazu geneigt, dass sie sich vielleicht sozial zurückzieht, dadurch enorm viel Stress hat aufgrund der Verletzung? Wobei man natürlich auch hervorheben muss, dass die Verletzung an sich schon ein Stressfaktor ist und dass eben das Ganze eben nochmal verstärkt werden kann durch eben meine Gedankengänge, Emotionen, ob ich feindselig bin etc. und ob ich zum Beispiel auch mit meinem sozialen Umfeld eben noch weiterhin in Kontakt stehe, mich austausche, vielleicht mit befreundeten Sportlern, was ich wiederum eben positiv durch gewisse Hormone, wie zum Beispiel Oxytocin, eben auf die Wundheilung auswirken kann. Also das sind eben zwei Punkte, vor allem dieses Psychosoziale, was man in so einer Phase auf keinen Fall eben vernachlässigen sollte. Und da ist es zum Beispiel auch so, das noch als letzten Punkt da anzumerken, nur weil ich sozusagen biologisch eine Heilung komplett durchgegangen bin, ist es eben nicht das einzigste Kriterium, dass ich wieder zu voller Belastbarkeit zurückkehren kann. Heißt, was wir vorhin schon als Beispiel hatten, wenn ich zum Beispiel extrem Angst vor Bewegung an sich habe, kann es natürlich sein, dass ich meinem Nervensystem signalisiere, okay, du bist in Gefahr, mach diese Bewegung nicht, und habe dementsprechend vielleicht Schmerzen, die aber nicht von der Struktur selbst ausgehen. Und dementsprechend ist es eben auch wichtig, dass ich diese Reha eben nutze, um eben auch diese Erfolge von Zeit zu Zeit wahrzunehmen und auch generell eben ja, das Ganze positiv beeinflusse, indem ich mir bewusst werde, dass diese psychosozialen Faktoren eben enormen Einfluss haben können auf meine Wundheilung als auch meine Funktionsfähigkeit und Gesundheit allgemein.
Sehr, sehr interessant. Also das ist auch exakt der Punkt, den ich ganz oft vergessen sehe halt, ne? Oder die meisten halt entsprechend gar nicht so, ja, auf den sie gar nicht selber kommen unter Umständen, weil es wahrscheinlich auch in der Vergangenheit wenig in diesen entsprechenden Maßnahmen halt auch nochmal ja, als Perspektive gegeben wird. War das auch ein Faktor, der dir auch mit an die Hand gegeben wurde oder war das rein aus Eigeninitiative entsprechend, sich das Wissen in dem Bereich auch ein bisschen mal anzuschauen, was da die Datenlage ist?
Ja, also wenn ich wieder sozusagen von meiner eigenen subjektiven Erfahrung ausgehe, kann ich eben sagen, dass mein Sportmediziner relativ, also sehr verständlich war und mir eben aufgezeigt hat, dass es einen positiven Ausgang eben haben kann für mich oder eben auch, dass es nicht so sein kann, wie es eben ist oder wie ich es mir eben wünsche. Und gleichzeitig hatte ich dann eben auch den Vorteil, dass ich eine Physiotherapeutin hatte in der Zeit, die mir einfach gut zugeredet hat, was eben wieder diese soziale Komponente ist, in gewisser Art und Weise und auch dieser physische Kontakt, den man nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Und ja, also von meiner Erfahrung kann ich eben nicht behaupten, dass mir das so eben dargestellt wurde, dass ich unbedingt eben darauf achten soll, nicht in Stress oder in Angst zu geraten, wie auch immer, weil man vielleicht auch behaupten kann, dass das nicht zwangsläufig die Aufgabe des Mediziners ist, weil das natürlich dann auch wieder schon in eine psychologische Richtung geht. Und man natürlich auch sagen kann, dass das Ganze, wenn man wieder auf diese möglichen negativen Konsequenzen einer Verletzung eben, wenn man darauf kommt, kann es natürlich sein, dass die Person, was man eben auch beobachten konnte in mehreren Untersuchungen, dass halt einfach die Rate an Depressionen, sogar Suizidgedanken und auch zum Beispiel Essstörungen eben steigen kann bei Sportlern, die sich in einer Verletzungssituation befinden. Und das ist dann natürlich ein Punkt, wo der Coach nicht intervenieren sollte, was der Coach dann natürlich machen kann, wenn er den Eindruck hat, dass sich die Person in diesem Bereich befindet, dass man eben klarstellt, dass das eben damit zusammenhängen kann und dass eben da vielleicht eine sportpsychologische Intervention auch sinnvoll sein kann, um einfach wieder auf eine positive Bahn zu kommen. Aber das ist dann, wie gesagt, schon wieder so eine dramatische Folgen, in Anführungsstrichen, die nicht von einem Coach abgehandelt werden können oder von einem Mediziner, sondern das ist dann wieder auch die Sache von einem Psychologen. Es ist natürlich so, dass das keine Sache ist, die ist nicht zu erwarten, wenn ich jetzt 4 Wochen verletzt bin und keine Bizeps-Curls machen kann. Aber das Ganze ist natürlich sehr individuell, wie stark ich mich auch zum Beispiel über diesen Sport definiere, was ist, wenn ich eben gewisse Übungen nicht ausführen kann, wie stark betroffen fühle ich mich dann in meiner eigenen Persönlichkeit. Das muss dann keine große Verletzung sein, aber wenn es eben zu solchen größeren Einschnitten kommt, die Essstörungen oder Depressionen zur Folge hat, was wie gesagt nicht in jedem Fall so ist, aber was eben potenziell möglich ist, was dann letztendlich auch wieder eine Sache ist, die auf jeden Fall mit Hilfe von einem Psychologen eben stattfinden sollte.
Mhm. Ja, also finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass man das halt hier auch mal anspricht entsprechend, weil je nachdem, wie sich halt jemand mit dem Sport und mit seiner Physik entsprechend identifiziert, wie stark, kann natürlich so eine Verletzung oder so eine Trainingseinschränkung oder ein kompletter Trainingsausfall eben emotional und psychologisch da enorme Problematiken aufwerfen oder mit der Zeit halt. Ne? Also es kommt ja auch ganz oft aus meiner Erfahrung darauf an, wie lange ein Athlet entsprechend nicht trainieren kann, nicht trainieren darf oder nur sehr, sehr eingeschränkt trainieren darf. Und das, was du berichtetest, dass halt entsprechend da ja, auf Dauer dann größere ja, auch mentale Wunden vielleicht irgendwie auftauchen, ist etwas, was ich durchaus schon öfter sehe halt. Und wir natürlich auch in unserer Nische sind wir nun mal alles Athleten, die halt sehr emotional an unserer Leistungsfähigkeit hängen, an diesem Sport hängen, und so ein entsprechender Ausfall ja immer, wie soll ich das sagen, mit gewissen Existenzängsten möchte ich nicht sagen, aber Existenz in diesem Sport für uns durchaus einhergehen und dann schon starke Einflüsse haben können. Und ja, aber auch sehr, sehr richtig, wir sind halt keine Psychologen, auf keinen Fall. Und es sollte dann im besten Falle so schnell diese Rehabilitation dann natürlich vonstatten gehen, positive Impulse kommen, dass es dann wieder in die richtige Richtung geht und man gar nicht erst in diese Richtung kommt. Und da vielleicht nur, wenn du es sagen magst, hattest du auch gewisse Ängste, die du vor der OP hattest, nach der OP hattest? Oder hast du das relativ schnell, dadurch, dass du so viele Informationen hattest, relativ schnell, wie soll ich sagen, objektiv gesehen?
Ja, also wieder meine subjektive Wahrnehmung. Ich würde von mir halt behaupten, dass ich relativ rational bin, was auch meine eigenen Angelegenheiten angeht, was natürlich auch nicht immer der Fall ist. Aber mir war natürlich auch klar, wenn ich zum Beispiel eben diese OP jetzt eben mache, dass das so sein kann, dass ich wieder vielleicht funktionsfähig bin komplett und das machen kann, was ich möchte. Aber es kann auch sein, dass es eben nicht so ist. Und was hilft es mir letztendlich, mich darüber zu beschweren oder einfach negative Emotionen zu hegen, wenn es eben nicht so ist? Es wird mich eben auf keinen guten Pfad bringen. Dementsprechend habe ich halt einfach versucht, mich eben an das Protokoll der Physiotherapie und des Sportmediziners zu halten, da auch nicht abzuweichen, was eben aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist. Auch wenn man vielleicht den Eindruck hat, dass man mehr machen könnte, würde ich einfach mir nicht zu viel zutrauen. Ich würde mir auch nicht zu wenig zutrauen. Ich würde mir einfach das zutrauen, für das ich eben das Okay letztendlich von dem Mediziner bekomme. Aber man muss natürlich sagen, in dem Sport, so wie du auch meintest, man hat halt vielleicht diese Ängste, dass man sich sportlich stark zurückentwickelt und vielleicht auch nicht mehr weiterentwickeln kann, was natürlich in dem Sport vermutlich in den wenigsten Fällen wirklich so ist. Weil wenn wir jetzt vielleicht Powerlifting kurz zur Seite legen und nur von Bodybuilding sprechen, ist es halt einfach eine Sache, wo man, wenn man keine sehr große Einschränkung hat, wo man eigentlich immer rumtrainieren kann, ohne dass man irgendwas beschädigt, und dass jede Muskelgruppe eben in ihrer Funktion bzw. jedes Gelenk eben in der Funktion trainiert werden kann, was natürlich auch immer abzusprechen ist mit dem Sportmediziner, aber das sollte man sich halt auch in Gedanken rufen, dass man da sehr viele Möglichkeiten hat und eben nicht auf spezifische Bewegungsmuster unbedingt angewiesen ist. Und ja, wie du auch meintest, zum Beispiel mit der Langfristigkeit, es ist halt auch wichtig, dass man sich im Hinterkopf behält, was ich vor allem bei jüngeren Athleten noch sehe, dass eben der Eindruck oft entsteht, wenn ich jetzt mal 4, 5, 6, auch 8 Wochen, wie auch immer, nicht trainieren kann, dass mich das halt eben enorm zurückwirft. Aber wenn man sich eben mal die Karriere eines wirklich einen kompetitiven Bodybuilders anschaut, sieht man eben, dass die Besten in diesem Sport nicht 25 sind, sondern die Besten in dem Sport sind Mitte 30 bis Mitte 40. Und es geht halt eben in dem Sport nicht darum, unbedingt eben in einem kurzen Zeitraum so viel zu machen, wie es nur irgendwie geht, sondern es geht in diesem Sport viel mehr darum, über eine möglichst lange Zeit eben funktionsfähig zu sein, gesund zu sein und eben Progression mitnehmen zu können. Und es bringt mir eben nichts, wenn ich frühzeitig versuche, irgendwie wieder in das Training einzusteigen oder mich voll zu belasten, wenn es einfach von der Struktur, die gerade heilt, noch nicht funktioniert oder auch wenn es einfach von meiner mentalen Einstellung noch nicht funktioniert. Weil ich dann natürlich die Gefahr besteht, dass die ganze Heilung deutlich länger dauert und ich wieder länger Zeit, in Anführungsstrichen in dem Fall jetzt auch verschwende, nicht trainieren zu können mit voller Funktion. Und da ist es eben wichtig, aus meiner Sicht, sich diese Langfristigkeit immer wieder ins Gedächtnis zu rufen Und zum Beispiel auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich zum Beispiel des Muscle Memory Effects. Wir wissen mittlerweile, dass es zwar sein kann, dass wir relativ schnell eben an Querschnitt verlieren, also dass wir an Muskulatur verlieren, aber im gleichen Maß diese Muskulatur, wenn wir wieder trainieren können, sehr, sehr schnell wieder auch zurückkommt und auch sehr schnell wieder über diese Ausgangsbasis eben irgendwann liegt. Und man sollte sich eben da eben wie immer wieder im Kopf bringen, dass man eben auch bei einer Verletzung zwar eben Rückschritte vielleicht kurzfristig machen wird, aber diese Rückschritte nicht lange eben vorhanden sind, wenn ich eben alles dafür mache, dass die jeweilige Reha gut abläuft und ich eben zu voller Funktionsfähigkeit komme und dadurch eben wieder schnell diese Muskulatur zurückgewinnen kann. Gleiches gilt zum Beispiel auch mit dem Cross-Education-Effekt. Wenn ich zum Beispiel eine Extremität nicht trainieren kann, aber dafür die andere, habe ich eben den Vorteil, dass die Kraft eben auf der anderen Extremität, die ich eben nicht trainiere, nicht so stark abfällt oder eventuell sogar steigt, was mir vielleicht den Trainingswiedereinstieg dann auch vereinfachen kann, was aber natürlich auch eine individuelle Sache ist, je nachdem, was ich eben für eine Verletzung habe. Aber das sind vielleicht auch so Punkte, die man sich vielleicht wieder immer ins Gewissen rufen sollte, wenn man vielleicht mit sich selbst ein bisschen hadert in der jeweiligen Situation.
Was wir halt auch alle kennen. Es ist in diesem Sport, also der Sport ist ja primär darauf ausgelegt oder dadurch, dass wir jetzt halt auch vermeintlich uns immer mehr damit beschäftigen, halt mit dem Progress, mit dem Fortschritt in eine Richtung. Und da ist natürlich Geduld etwas, was man als Bodybuilder als allererstes lernen sollte oder am meisten entsprechend praktizieren sollte. Ja, es ist halt immer wirklich etwas, also Geduld ist aus meiner Sicht etwas, was in diesem Sport so enorm wichtig ist und von den meisten halt am wenigsten, ja, ich weiß gar nicht, ob man das trainieren kann in dem Sinne, trainiert werden sollte oder entsprechend sich angeeignet werden sollte, rein aus dem ganzen Kontext, den du eben gegeben hast, weil man ist dann schneller wieder entsprechend in die Richtung unterwegs, wo man hin will. Es ist halt bloß ein bisschen kontraintuitiv entsprechend, ne, so wie wir sonst funktionieren. Um dann nochmal zu dem Thema zurückzukommen, du hattest vorhin den Begriff Essstörung in den Raum geworfen. Da möchte ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, sondern eher auf dem Teil entsprechend der Nährstoffzufuhr und Rehabilitation. Was wäre so da deine Empfehlung? Was ist da entsprechend auch das, was du praktiziert hast vielleicht?
Ja, also grundsätzlich, wenn man eine Verletzung hat, kann es ja auch sein, dass man eben in gewisser Art und Weise immobil wird und eben seine Bewegung, sei es eben im Training oder auch im Alltag, eben zurückfährt. Und wenn man sich da zum Beispiel das Review von Tipton aus dem Jahre 2015 anschaut, kann man ungefähr ausgehen, dass sich diese Reduktion des Verbrauchs irgendwo vielleicht in dem Bereich 15-50% befindet, je nachdem eben, wie stark ich an Immobilität eben habe zum jeweiligen Zeitpunkt. Was ich grundsätzlich eben machen würde hinsichtlich der Kalorienzufuhr, ist, dass man mindestens anstrebt, auf Erhalt zu gehen. Weil ich dadurch natürlich vermeide, zum einen, dass vielleicht weiterhin Strukturen abgebaut werden, wie eben fettfreie Masse, Muskulatur, und weil ich natürlich auch dadurch vermeide, dass ich innerhalb eines Defizits eben mehr Stress letztendlich auf den Körper bringe als nötig. Da kann man sich eben auch überlegen, ob man auch in einen leichten Überschuss geht. Man sollte natürlich auch irgendwo vermeiden, dass dieser Überschuss zu groß wird, um unnötig eben an Fettzunahme zu vermeiden. Aber grundsätzlich sollte man eben auch im Hinterkopf behalten, dass so eine Heilung meistens auch Energie einfach in Anspruch nimmt und nicht dementsprechend auch Energie eben zuführen muss. Und was halt oft passiert, ist, dass man beobachten kann, dass sich Personen in solchen Situationen eben, ohne das Thema Essstörung großartig anzuschneiden, dass diese Personen dazu tendieren, zu wenig eben Kalorien zuzuführen, weil vielleicht insgesamt die Ernährung nicht mehr so relevant wird, weil man sich ja nicht in einer Phase befindet, wo man vielleicht Muskulatur aufbaut oder Muskulatur schützt, weil man sich vielleicht seine Körperkomposition verändert hinsichtlich Fettabnahme, sondern man befindet sich in einer Phase, die möchte man als Sportler eigentlich gar nicht haben, und warum soll ich dann auf meine Ernährung achten? Aber es ist eben so, dass ich durch diese Basics, die ich sonst auch beachte in der Ernährung, eben auch so eine Heilung oder so einen Rehabilitationsprozess eben enorm positiv beeinflussen kann, indem ich zum einen darauf achte, dass ich genügend Energie zuführe und zum Beispiel, wenn man auch auf die Makronährstoffe eingeht, dass ich eben genug Protein zuführe, weil es natürlich sein kann, dass ich auf das jeweilige Gelenk oder auf die jeweilige Struktur, wie auch immer, dass da sozusagen der anabole Reiz aus dem Training fehlt und ich dementsprechend über die Ernährung sorgen kann, dass ich zumindest dort eben den Stimulus setze beziehungsweise eben genug Aminosäuren zuführe, dass eben meine Muskulatur von vermehrten Abbau eben verschont wird beziehungsweise dieser Abbau reduziert wird und ich vielleicht auch eben der Heilung zuträglich bin, weil eben neues Gewebe gebildet wird. Gleiches gilt eben zum Beispiel auch für die Fettzufuhr. Dort gibt es ja zum Beispiel auch diese Empfehlung von 20-30% der jeweiligen, der jeweiligen Gesamtkalorienmenge an Fett. Da würde ich mich auch dran halten, weil man halt auch, oder daran orientieren, weil man natürlich auch hinsichtlich einfach der allgemeinen Gesundheit achten muss, dass man eine gewisse Fettmenge eben zu sich führt. Und das ist dann letztendlich auch ein guter Orientierungsrahmen, weil ich natürlich auch die Fettsäuren dafür brauche, für den Zellaufbau, also allgemein auch für die Zellgesundheit. Und da kann man zum Beispiel auch dann wieder schauen, dass man EPA und DHA in ausreichender Menge zuführt, aber gleichzeitig auch nicht versucht, wenn zum Beispiel die Verletzung akut ist, tritt ja auch oft eben oder zumeist eben eine Entzündungsreaktion ein, die von vielen eben grundsätzlich als negativ wahrgenommen wird. Aber diese Entzündungsreaktion hat eben eine gewisse Funktion in diesem Prozess. Und zwar hat sie eben die Funktion, dass sie Botenstoffe zu der verletzten Struktur bringt und dass sie insgesamt auch zum Beispiel vor einer Infektion schützt. Und dann sollte man halt nicht versuchen, krampfhaft zu versuchen, diese Entzündungsreaktion zu unterbinden, weil sie eben in einem gewissen Maß auch einen positiven Einfluss auf die Heilung hat. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo man natürlich auch mit dem Mediziner, mit dem behandelten Arzt eben sprechen muss, beziehungsweise der jeweilige Arzt vermutlich eben auch, falls es eben nötig ist, Entzündungshemmer eben gibt, die dann diese Entzündungsreaktion auch moduliert. Aber ich sollte eben in dieser Situation nicht versuchen, krampfhaft diese Entzündungsreaktion durch eine sehr, sehr hohe Omega-3-Zufuhr eben zu unterbinden. Aber ich würde einfach grundsätzlich darauf achten, dass ich diese gesundheitlichen Marker einhalte. Also diese zum Beispiel 2,2 Gramm an Mindestmaß Protein pro Kilogramm. Wenn man sich zum Beispiel das Systematische Review von Morton anschaut, ist es eben diese Menge, wo Personen noch davon profitiert haben hinsichtlich Muskelaufbau. Und dementsprechend ist es vermutlich auch keine schlechte Wahl, sich daran als Mindestmenge zu orientieren. Mhm. Genau, das sind so grundsätzlich die Sachen, die ich von der Ernährung beachten würde. Also im Prinzip einfach eine Ernährung, als würde man Muskeln aufbauen wollen und gleichzeitig auch Gesundheitsmarke einhalten wollen, wo zum Beispiel auch dann eine ausreichende Zufuhr an Obst und Gemüse von ungefähr plus 800 Gramm eben, was da eben auch noch dazugehört. Ja.
Ja, das ist wahrscheinlich dann auch für den geneigten Zuhörer, der vielleicht schon mal so eine Phase hatte, tatsächlich dann auch das Schwierigste, sich dann auch wieder so entsprechend zu aufzustellen oder einen entsprechenden Framing zu haben mental, dass man sagt, na gut, gerade jetzt kommt es darauf an, diese Marke halt entsprechend auch zu leisten und täglich entsprechend Häkchen hinterzusetzen und nicht in den Gedankengang zu verfallen, na gut, ich kann jetzt eh nicht entsprechend ins Training gehen. Warum überhaupt? Jetzt ist sowieso alles egal, das typische Schwarz- oder Weiß-Denken, wo ich auch ganz klar aber auch Verständnis für die Athleten immer habe, weil es auch einfach sehr, sehr schwer ist, diesen Mindset natürlich sich dann auch vor Augen zu rufen und das Ganze zu machen. Und da ist halt wieder der Aufruf, je mehr Informationen wir haben, so wie du sie gerade super entsprechend aufbereitet hast, desto eher werden wir unser Handeln natürlich halt auch beeinflussen und positiv in diese Richtung beeinflussen. Und deswegen fand ich es halt auch sehr, sehr interessant, dass du dich mit diesen Thematiken befasst hast. Oder das wollte ich natürlich auch ganz klar in den Podcast so ein bisschen rauskitzeln, dass du eigenverantwortlich dir ganz, ganz viel Information einfach geholt hast, um dementsprechend einfach auch besser zu handeln, eigenverantwortlich. Und das natürlich auch, ja, unsere Eigenverantwortung ist halt, ne? Und wir das nicht entsprechend an abgeben können an einen Physiotherapeuten, an entsprechend die medizinische Betreuung. Das kann halt
ja immer also vielleicht um auch nochmal den Punkt Ernährung einzuhaken. Also man kann grundsätzlich sagen, dass dieser Bereich jetzt nicht großartig erforscht ist, aber es eben ein paar Reviews eben gibt, die sich mit dieser Thematik eben auseinandersetzen, wie zum Beispiel das genannte von Tipton, was ich dir auch mal weiterleiten kann, was ich glaube, das ist auch Open Access, also das müsste sich auch jeder durchlesen können, der eben keinen speziellen Zugang zu den einzelnen Journals hat, was vielleicht auch interessant ist für den einen oder anderen, weil das grundsätzlich da nochmal relativ zusammengefasst ist. Ja, aber man kann eben, man sollte sich da auch ins Gedächtnis rufen, dass ich bei der Ernährung eben auch das Potenzial habe, ja, meine Heilung positiv zu beeinflussen, beziehungsweise eben auch die Gefahr besteht, einfach wenn ich diese grundsätzlichen Sachen nicht beachte, dass meine Heilung eben nicht so voranschreitet, wie sie vielleicht auch könnte. Ja.
Sehr schön, sehr cool. Um das Thema vielleicht abzuschließen und das vielleicht auch in einem positiven Maße, würde ich am Ende vielleicht gerne nochmal darauf eingehen, so blöd sich das vielleicht anhört, dass natürlich jede Verletzung vielleicht auch ein wenig eine Chance sein kann, für entsprechend vielleicht nicht oder für entsprechend andere Muskelpartien, die ich dann vielleicht ja auch unter Umständen mehr belasten kann, anders belasten kann. Hast du da noch so einen Ausblick oder vielleicht auch so ein bisschen so ein Insight, wie du das gestaltet hast in der Zeit?
Ja, also was ich diesbezüglich immer im Hinterkopf behalten würde, ist, dass wenn man trainiert mit einem gewissen Maß an Anstrengung, man eben auch immer einen systemischen Stress auf den ganzen Körper bringt. Und dadurch, dass eben die Verletzungen an sich schon ein gewisser Stress für meinen Körper letztendlich sind, sollte ich vermutlich auch vor allem in diesen akuten Situationen beachten, dass ich diese Stressreaktion eben nicht stark erhöhe, indem ich den trainingsinduzierten Reiz eben zu stark nach oben treibe. Weil diese klassischen Ermüdungserscheinungen wie zum Beispiel schlechteres Wohlbefinden, verschlechterter Schlaf, grundsätzlich eine höhere Anfälligkeit für Schmerzen natürlich auch damit einhergehen können, wenn ich das Trainingsvolumen für Muskelgruppen, die ich vielleicht vollständig belasten kann, zu stark in die Höhe treibe, was sich dann im Endeffekt auch negativ auf die jeweilige Verletzung bzw. auf die jeweilige Wundheilung eben auswirken kann. Gleichzeitig macht es natürlich schon Sinn, wenn ich eben trainieren kann, dass ich auch weiterhin aktiv bleibe und eben den Reiz eventuell so setze, wie ich ihn davor für die Muskelgruppen gesetzt habe und dadurch eben Progression erziele. Ich würde nur in solchen Situationen immer darauf achten, dass ich mich in einem gewissen Mittelmaß befinde, um eben diese extremen Ermüdungserscheinungen in so einer Situation eben zu vermeiden. Wenn man zum Beispiel wieder in das Training einsteigt, würde ich eben darauf achten, dass der trainingsinduzierte Stress von Woche zu Woche nicht zu stark akut eben steigt. Also da gibt es auch ganz gute Methoden, wie man das eben auch noch messen kann, außerhalb eben von Volumen, Intensität etc. Und zwar kann man eben zum Beispiel die sogenannte Session-API erheben. API kennt ja wahrscheinlich jeder von den Übungen selbst, dass ich eben meine subjektive Anstrengung in Kombination mit Reps in Reserve eben werte und sage zum Beispiel, ich habe noch eine Wiederholung im Tank, API 9, wie auch immer, aber es gibt auch eine sogenannte Session API. Und was man da letztendlich macht, ist den subjektiven Anstrengungsgrad der jeweiligen Trainingseinheit eben zu messen. Das macht man eben meistens so 15 bis 20 Minuten nach der jeweiligen Einheit, sodass eben die letzte Übung nicht so einen großen Einfluss auf mein Rating hat. Also vielleicht war die letzte Übung ja besonders intensiv und dadurch auch die Session API, wenn ich das zu kurz verbinde eben. Deswegen würde ich da mal einen Abstand lassen, vielleicht zu 20 Minuten. Und dann kann ich eben zum Beispiel von 1 bis 10 oder von 5 bis 10 raten, wie anstrengend war die Einheit. Und in solchen Situationen würde ich eben darauf achten, dass zum einen die Session API relativ gering ist zu Beginn. Also vielleicht sich in einem unteren Bereich, wenn ich bei 5 bis 10 bin, dass ich vielleicht bei einer 6 bin. Und dass ich eben darauf achte, dass diese von Woche zu Woche eben nicht zu stark eben ansteigt, weil ich eben so neben diesen Variablen wie zum Beispiel Volumen, Intensität, die eben sozusagen den externen Load quantifizieren oder das externe Volumen, mit der Session API eben noch eine interne Größe mit reinbringe, weil das eben letztendlich meine subjektive Wahrnehmung des Anstrengungsgrad der gesamten Einheit eben wiedergibt. Gleiche kann man zum Beispiel auch dann mit Wohlbefinden machen, dass man einfach das Wohlbefinden trackt und schaut, wie steht das vielleicht in Verbindung mit dem Training. Und ich würde eben darauf achten, wenn ich mich zum Beispiel verletzt habe und dann eben aus einer Situation der vielleicht kompletten Immobilität oder von nach einer OP eben zurück wieder ins Training komme, dass dieser subjektive Anstrengungsgrad nicht zu stark eben steigt, genau, von Woche zu Woche. Aber man kann natürlich, also ich würde grundsätzlich nicht davor zurückschrecken, wenn das okay eben gegeben ist, dass ich trainieren darf, dass ich auch letztendlich die Muskulatur belaste und eben auf Progression aus bin, wenn es eben möglich ist bei den Muskelgruppen, die ich belasten kann.
Mhm. Ja, sehr, sehr interessant, dass du das nochmal so wiedergegeben hast. War auch etwas, wo ich gar nicht drüber nachgedacht habe. Aber es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie stark halt die Verletzung war halt, ne? Und wie viel Rehabilitation halt entsprechend vonnöten ist.
Absolut, ja.
Ich war einfach erstmal im Kopf davon ausgegangen. Einfach eine Verletzung, die jetzt ohne OP entsprechend verheilen muss halt, ne? Also wie ein bisschen, dass das Knie halt nicht gebeugt werden kann oder ähnliches, einfach aus einer Überlastung heraus. Aber da hatten wir ja, glaube ich, in der letzten Episode schon drüber geredet, über entsprechend Spezialisierung, Umverteilung von Trainingsvolumina in entsprechende Muskelpartien. Das müssen wir hier nicht nochmal wiedergeben. Frederik, ich glaube, wir haben ganz, ganz viel entsprechend besprechen können. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für den Input. Ich glaube, das ist auch ein Input, den man selten so bekommt, wenn es um Thema Verletzung geht. Und hat auch mal ein paar Aspekte reingebracht, die viele vielleicht gar nicht unbedingt vordergründig als allererstes vor Augen haben. Erzähl den Leuten gerne, wo sie dich sonst finden, wo man sonst entsprechend vielleicht Content von dir findet oder entsprechend vielleicht ein bisschen Input. Mhm. Werde ich alles in den Shownotes verlinken natürlich.
Ja, also erstmal Arne, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe auch, dass der ein oder andere vielleicht was mitnehmen konnte. Freue mich natürlich auch auf Feedback oder vielleicht auch Rückfragen zu der Thematik. Wenn man mich finden möchte, kann man gerne zum Beispiel auf meine Webseite gehen, lpmethods.de oder auf Instagram oder auf Facebook, auch beides lpmethods, oder auch gerne auf mein privates Profil einfach meinen Namen eingeben. Das sind, denke ich, so die wichtigsten Anlaufstellen heutzutage, die man nennen kann.
Sehr cool. Ja. Wie gesagt, ich danke dir vielmals und also wenn ihr Feedback dazu habt, gerne entsprechend solltet ihr das Ganze jetzt bei YouTube sehen, in die Kommentare oder entsprechend auch bei Instagram, wo man uns halt entsprechend findet, gerne Input geben, freuen wir uns riesig. Frederik, nochmal vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin beste Genesung. Wie sieht's im Moment aus? Was machen die Squats? Wie ist die Tendenz?
Ja, also ich kann die Bewegung tatsächlich aktuell schmerzfrei ausführen, aber es ist noch so, dass wir jetzt eben versuchen, wie wir auch gerade schon eigentlich angesprochen haben, dass man eben systematisch halt diesen Trainingsstress erhöht, ohne eben zu hohe Peaks zu haben. Und ja, aktuell sieht es ganz gut aus für mich persönlich. Und ja, ich bin auch zuversichtlich, dass das so bleiben wird, wenn man eben schlaue Entscheidungen im Training trifft und sich von heute auf morgen nicht so viel zutraut. Genau, also ich bin bisher sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
Okay, wir drücken weiter die Daumen und wünschen dir in Zukunft schwere, schmerzfreie Squats. Das als Abschlusswort. Frederik, vielen, vielen Dank und ich verabschiede mich bei den Zuhörern und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann und ciao, ciao.
Ciao.